herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcast. Mein Name ist Philipp Semmelroth und ich habe heute wieder einen spannenden Interviewpartner dabei. Ich begrüße ganz herzlich den Wilhelm Hakim.
Vielen Dank, Philipp, für die Einladung und ich freue mich auf diesen Podcast.
Ja, ich freue mich, dass du dir Zeit dafür genommen hast, weil du hast ja das Thema Work-Life-Balance schon auf ein sehr professionelles Level gebracht. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Fangen wir erstmal dazu an, wie ich dich kennengelernt habe, weil der ein oder andere kann ich jetzt vielleicht noch gar nicht so zuordnen. Du hast da ja eine sehr starke Marktfokussierung, was ich auch sehr beeindruckend finde, wo ich auch drüber sprechen möchte. Ganz kurz für alle Zuhörer oder diejenigen, die das jetzt hier auf YouTube verfolgen. Also, es war so, ich kriegte eine Anfrage aus dem Nichts nach dem Motto, hey, wir haben einen richtig großen Kongress in Düsseldorf, 1000 Gäste werden wir erwarten, wir haben jede Menge Aussteller da und wir brauchen Redner und wir hätten Interesse, Sie, Herrn Semmelroth, hier zu buchen. Und ich hasse ja diese komplizierten Abstimmungsprozesse, wo du dann erst Briefing Call machst und dann musst du genau besprechen, wer soll was zu welchem Zeitpunkt erzählen und so weiter. Und da gingen so 2, 3 E-Mails hin und her, danach war die Buchung fixiert, gefühlt 1,5 Jahre im Voraus, dann war das ganze Thema schon durch. An dem Tag X, wo ich dann da auftreten sollte, bin ich da hingefahren und war erstmal beeindruckt von der Location, die da, gemietet und eingerichtet worden war. Und tatsächlich war es so, ich hatte, weil es bei mir um die Ecke ist, ich komme ja aus Leverkusen, gesagt, ich würde gerne meinen Sohn mal mitbringen, dass der mal bei 1000 Menschen auch auf der Bühne stehen kann und hatte das im Vorfeld so angemerkt. So, und jetzt fährst du also als Speaker da auf so eine Veranstaltung, Riesen-Event im Maritimhotel direkt am Flughafen. Ich komme da an, ich werde an der Anmeldung professionell begrüßt und der nächste Frage war direkt, wo ist denn der Jonathan? Kommt der wie besprochen mit dem Opa später? Da war ich schon mal ziemlich beeindruckt, weil ich dachte, wow, die haben 1000 Sachen, die sie hier regeln müssen und denken sogar an die kleinen Details. Das ist natürlich ein Zeichen für extrem hohe Professionalität. Dann traf ich hier Wilhelm das erste Mal persönlich. Wir waren direkt per Du. Der macht einen ganz locker, entspannten Eindruck, obwohl da ja ein mega Event vor ihm stand. Und das fand ich auch wiederum beeindruckend, weil viele ja, die was an den Start bringen, dann trotzdem immer die ganze Zeit nervös sind und damit auch ihr Team nervös machen. Und von daher hat sich da einfach so eine gewisse Faszination auf meiner Seite entwickelt, die mich dann motiviert hat, ihn heute mal hier in das Podcast-Interview zu holen. Und jetzt wollen wir mal erfahren, was sein Geheimnis ist, was ihn so im Leben erfolgreich gemacht hat und vor allen Dingen, wie er es geschafft hat, trotz des ganzen Erfolges, jetzt auch noch Zeit für Sport und andere Dinge zu finden. Von daher also nochmal ganz herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit nimmst. Wilhelm,
danke dir.
Du hast 2 Firmen. Erklär mal ganz kurz, was die eine Firma macht, was die andere Firma macht und ungefähr, wie viele Leute du da in Summe beschäftigst.
Ja, wir haben einmal die Fortbildungsgesellschaft IFG, Internationale Fortbildungsgesellschaft, und wir sind da sehr spitz aufgestellt, machen mit 90% unseres Klientels Zahnärzten den Umsatz und machen fachliche und persönlichkeitsbildende Fortbildung. Haben dann darüber hinaus noch andere Klientels, die wir auch ansprechen mit unserem ganzen Forever Young-Thema. Wir haben Forever Young, Bewegung, Ernährung, Denken. Das sind, Sport, Fitness, Ernährungsseminare, die ich mit dem Dr. Ulrich Strunz damals aufgezogen habe, 1997 schon, die jetzt ja schon seit 27 Jahren organisiert werden. Dieses Jahr ist das 28. Jahr. Und da sind wir eben, wie gesagt, sehr stark, was das Thema Weiterbildung angeht, für Zahnärzte, qualifizierte Weiterbildung vor allen Dingen. Jeder Zahnarzt muss ja, 25 Fortbildungspunkte jedes Jahr erwirtschaften, um seine Kassenzulassung behalten zu können. Und wir haben eben ein zertifiziertes Unternehmen seit 2004, wo wir das nachweisen können. Haben dann auch über die Corona-Zeit in einen sehr großen Online-Sektor aufgebaut. Also sehr schnell, innerhalb von 2, 3 Wochen war meinem Partner und mir klar, dass wir da aktiv werden müssen, weil dieses ganze Thema Corona wusste ja keiner, wie lange das gehen kann. Haben dann 50, bis jetzt sind es 50 Fortbildungsseminare und Kongresse aufgezogen, haben damit über 12.000 Teilnehmer schon gehabt, die sich eben darüber die Fortbildungspunkte dann auch, erarbeiten können durch einen Test und ein Zertifikat, was sie bekommen, sind dann aber sehr schnell, weil das unser gemeinsames Baby ist, das von dem Thomas Attim, meinem Partner und mir, wieder zum Präsenz zurückgegangen, als es denn ging, und haben diese ganzen Sachen aufgezogen, indem wir dann gesagt haben, okay, wer so lange am Markt ist, so wie wir, also das Grundunternehmen ist ja von 1972 schon gewesen, die IFZ, haben das dann eben, wie gesagt, gewandelt damals ins IFG und sind dort Marktführer jetzt mittlerweile, was die private Fortbildung in Deutschland angeht bei der Zahnmedizin. Die zweite Firma ist die Starmed Vertriebs GmbH. Also wir haben eine sehr große Diagnostikfirma noch, die wir vertreten, was den Vertrieb angeht. Und haben da die Möglichkeiten eben durch Lupenbrillen, durch Beleuchtungen, durch Kamerasysteme den Markt zu bedienen, was das ganze Thema Medizin angeht. Und ja, da sind wir eben auch mit insgesamt, also bei meinem Büro ist es so, dass ich eben teilweise auch Stellen habe, die belegt sind für beide Firmen dann, Bilanzbuchhaltung und. Also insgesamt sitzen wir im Büro mit 7 Personen und dann habe ich noch 4 Personen Außendienst, die rumfahren. Und das ganze Thema Lupenbrillen, Diagnostiksysteme bei Zahnärzten, bei Multikiefer-Gesichtschirurgen, in der Schönheitschirurgie, also überall, wo man eben Vergrößerungssysteme braucht und Kamerasysteme, werden dort bedient.
Ja, also das finde ich tatsächlich sehr speziell und sehr beeindruckend. Erstmal diese Brille habe ich getestet, als ich da auf der Veranstaltung war, gab es einen Stand. Ob das jetzt wirklich dein Produkt war oder eins vom Wettbewerb, weiß ich nicht. Jedenfalls hatte ich so eine Lupenbrille auf, die der Zahnarzt dann ja immer auf der Nase hat, genau, irgendwas an den Zähnen macht. Ich fand das also sehr faszinierend, wie man da also wirklich ja eine maximale Vergrößerung hat und das macht sicherlich das Arbeiten da auch deutlich einfacher. Gleichzeitig war ich überrascht, dass die gar nicht so teuer waren. Sicherlich haben die ihren Preis, aber ich hätte jetzt erwartet, dass die deutlich teurer sind. Und den ganzen Prozessablauf drumherum habe ich mir erklären lassen, wie man da auch Folgegeschäft mit generieren kann, wenn der Zahnarzt mal wechselt und so weiter oder jetzt beispielsweise neue Assistenten hinzukommen. Also auch dieses ganze Thema, ich sag mal, Zusatzverkaufschancen, Abo-Modelle, solche Sachen finde ich ja immer spannend. Aber du hast jetzt gerade was so ganz beiläufig hier fallen lassen, was der ein oder andere vielleicht gar nicht so realisiert hat. Und zwar, was ich so beeindruckend finde, ist, 90% deines Klientels sind Zahnärzte. Das heißt, du hast die maximale Spitze erreicht, die man im Unternehmermarkt erreichen kann. Du hast dich konkret auf eine Zielgruppe konzentriert. Ja, 10% kommen aus irgendwelchen anderen Bestandteilen zustande, aber letztlich 90%. War das immer so oder hast du anfangs mehrere Zielgruppen getestet und dann einfach festgestellt, dass Zahnärzte einfach am besten zu deinem Angebot passen? Wie ist das Ganze begonnen? Weil jetzt feiert das natürlich jeder, aber wie war die Startphase?
Ja, ich bin ja BWLer. Ich habe ja BWL studiert, komme ja gar nicht aus dem Zahnmedizinischen, habe dann eben entsprechende Personen kennengelernt, die auch mit der Nachfolgeregelung Probleme hatten, bin dann in diese Firmen so ein bisschen reingerutscht, auch was die Nachfolgeregelung angeht. Das ist ja mittlerweile auch schon 32, ja, bei der Fortbildung jetzt auch schon 33 Jahre her und bei dem Handel auch 32 Jahre. Es war halt immer so, dass Zahnärzte haben für uns als Klientel den Vorteil, dass sie, was die Weiterbildung angeht, relativ berechenbar sind, weil sie ihre Fortbildung immer selber bezahlen mussten bei den Medizinern. Du hast viele andere Mediziner, da gab es ja dann die Probleme mit irgendwelchen Karibikreisen und sonst was, wo die eingeladen waren, dass das nicht so lege artis war, wie sich der Fiskus das vorgestellt hat. Bei den Zahnmedizinern war es immer schon anders. Dadurch, dass die ja keine Medikamente im großen Stil verschreiben, so wie das halt andere machen, weil was hast du da? Da hast du mal ein bisschen Narkose, mal ein bisschen Aspirin danach, ansonsten war es das ja, sind die immer gewohnt gewesen, ihre Fortbildung selber zu bezahlen. Und dadurch ist dieses, Fortbildungsprogramm, was wir da aufgelegt haben, relativ berechenbar. Und wir haben auch versucht, in andere Klientels reinzukommen, was jetzt Steuerberater angeht, was Rechtsanwälte angeht. Aber die sind anders aufgestellt. Also die machen andere Fortbildungen. Wir haben manchmal Überschneidungen, wenn ich an den Stefan Berra denke, zum Beispiel mit Körpersprache, da haben wir dann auch andere Klientels, die dort mit drin sitzen. Das organisieren wir ja auch für den Stefan, die Weiterbildung, diese Intensivworkshops. Nur die Zahnmedizin war für mich immer das, wo du sagst, okay, wenn du da dieses Klientel von 80.000, wir haben 80.000 Zahnärzte in Deutschland, 60.000 Praxen ungefähr, mit Mitarbeitern und allem drum und dran reden wir dann mal über 500.000 Leute, die an dieser ganzen Zahnmedizin dranhängen, dann hört sich das vielleicht auf der einen Seite relativ spitz an. Man sagt ja nur Zahnärzte, aber ich sage immerhin 500.000 Personen. Und wenn ich mich um da 20% kümmere, dann wären das immerhin 100.000 Leute, um die man sich insgesamt kümmert. Und ich sage dir ganz ehrlich, das reicht mir dann, weil was will ich mich so breit aufstellen, dass ich mich dann irgendwann verfächere? Und so haben wir bei dem Kongress, wo du jetzt auch warst, beim Best Day, der jetzt das 25. Mal ja auch stattgefunden hat, haben wir eben über 1.000 Leute gehabt. Und wenn du das jetzt aufs Klientel runterrechnest, ist das eine mega Zahl. Und es ist, wie gesagt, immer noch handelbar und es ist persönlich. Und so wie du das auch mitbekommen hast, selbst bei 1.000 Leuten plus Referenten plus Mitarbeiter plus jetzt auch ausstellenden Firmen, habe ich durch mein Team eben die Möglichkeit, Personen auch persönlich anzusprechen. Und das lieben die. Die mögen das so.
Ja, aber absolut. Also das habe ich ja mehrfach beobachtet. Es war tatsächlich sogar so im Vorfeld von dieser Veranstaltung, weil wir ein paar gemeinsame Kunden haben, hatte ich mit ein paar über diese Veranstaltung gesprochen und dann holten die alle ihr Handy raus und sagten, schau mal hier, ich kann ihm gerade mal eine WhatsApp schicken und so weiter. Und dann habe ich gesagt, wie, du kannst ihm eine WhatsApp schicken? Und dann sagten die so, ja, also wir sind da ja irgendwie alle per Du und so weiter. Und dann habe ich gedacht, wow, das musst du auch erstmal hinkriegen, in so einem großen Markt dann so einen engen Kundenkontakt zu halten, dass der jeder dann auch theoretisch direkt bis zum Veranstalter durch eine WhatsApp schicken kann und auch eine persönliche Antwort kriegt. Ich war ja tatsächlich auch überrascht, wenn ich im Vorfeld irgendwelche Fragen hatte und eine E-Mail geschickt habe, da war ja kaum der Senden-Button gedrückt, da kam ja schon die Antwort zurück. Immer kurz, knapp und dann auch direkt, ich sag mal, auch abschließend geklärt. Manchmal kriegst du ja E-Mails, die liest du und denkst, okay, ich bin genauso schlau wie vorher und dann musst du nochmal nachfragen, aber das war ja alles extrem zielführend. Von daher, man merkt da schon die Erfahrung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Unternehmern und Unternehmerinnen zu tun habe, je nachdem, auf welchem Level ich die kennenlerne, ist es ja häufig so, ich habe ja auch BWL studiert, tatsächlich sogar zweimal, nicht weil ich nicht kapiert habe, sondern weil ich nach dem deutschen Abschluss nochmal in den USA war. Da war es dann tatsächlich so, dass ich immer sage, pass auf, fang doch erstmal mit so einem generalistischen Ansatz an. Teste mal für deine Produkte den Markt, guck mal verschiedene Zielgruppen, welche darauf am besten reagiert und dann reduziere aber dein Angebot, konzentriere dich auf irgendwelche Zielgruppen, die halt ne, nicht mehr alle umfassen und spezialisiere dich dann nach hinten raus besser. Ich glaube immer, wenn man sich zu früh spezialisiert, hat man einfach erhebliche Anlaufschwierigkeiten, weil du ja nicht direkt als Experte wahrgenommen wirst, dann aber gleichzeitig vielleicht deine Absatzchancen reduzierst. Das heißt aber, du hast ja eben bestätigt, ihr seid auch erstmal so ein bisschen breiter unterwegs gewesen oder seid ihr initial mit den Zahnärzten gestartet und habt dann das andere so nebenbei gestartet und dann aber wieder eingestampft, weil ihr gemerkt habt, das ist nicht so einfach. Wie war der genaue Verlauf?
So, genau, initial war es so, dass der Firmengründer, der 1972 damals die Vorgängerfirma IFZ gegründet hat, das war ein Zahnarzt. Und der hat damals, der Dr. Wolfgang Drücke, welcher es dann auch noch zwischendurch mein Schwiegervater war irgendwann, der hat halt damals gesehen, dass die Fortbildung, die angeboten wurde, die war ihm auf gut Deutsch zu dröge, zu langweilig. Und der hat als erster dann auch angefangen, zum Beispiel amerikanische Referenten zu holen mit Übersetzungen, wo sich hier in Deutschland keiner rangetraut hat. Und deswegen kommt dieses ganze Grundkonzept, ist schon Zahnmedizin, ja. Und ich habe dann eben, als ich in die Firma eingetreten bin, nachher, weil ich hatte parallel eine Weiterbildung schon aufgebaut 1992, die auf Mallorca stattgefunden hat, weil ich damals gesehen hatte, dass sie nur Fachfortbildung gemacht hat. Ich als BWLer aber gesagt habe, wir müssen auch mal, auch wenn es ein bisschen ethisch-moralisch verwerflich damals war noch, über Geld zu sprechen zum Beispiel, mit den Leuten über Geld sprechen, weil dass der Markt nicht unersättlich ist, das ist auch klar gewesen. Nur die kommen natürlich aus ganz anderen Zeiten. Also wenn du gerade die ganze Medizin anguckst, die kommen ja aus Zeiten, wo wirklich das Geld, das war einfach nur da und musste verteilt werden. Und irgendwann kam dann eben das Thema, okay, du musst mit dem Patienten auch über Geld sprechen. Das hilft ja alles nichts, weil Zuzahlungen sind nötig. Und dieses, wie gesagt, wir kommen aus der Zahnmedizin ganz spitz aufgestellt, dann versucht ein bisschen breiter zu fächern, das ganze Thema abgeklopft, was geht denn so? Und sind jetzt mit diesen 10-15%, die eben als sonstige laufen, bei uns mitlaufen, gut aufgestellt, weil dann, das sind ganz spezielle Seminare. Wenn du die Swerver Young Seminar anguckst zum Beispiel oder das mit Stefan Werra, das sind eben Teilnehmerzahlen, die in den anderen dann mit 10-15% mitlaufen und aus eigenem Spaß auch dabei sind. Also zum Beispiel das ganze Swerver Young Seminar, ich hatte damals 97 den Dr. Strunz kennengelernt, hatte damals knapp 100 Kilo und aus eigenem Bedarf habe ich gesagt, okay, du musst mal was tun für dich und dieses ganze Thema Bewegung, Ernährung, Denken ist für jeden interessant, ne? Du erreichst nur nicht so viele. Also das Thema ist ja, jeder sagt, es ist wichtig, aber wer macht's nachher nachhaltig?
Ja. Ja gut, ich glaube, das ist natürlich auch manchmal eine Frage der Möglichkeiten, weil beispielsweise, du hast ja jetzt hier eben signalisiert, als wir dieses Interview gestartet haben, im Vorgespräch nochmal kurz gesagt, hör mal, ich komme gerade vom Sport, ich muss nochmal einen Schluck trinken, dann können wir direkt anfangen. Das ist aber ja auch so die Sache, die ich irgendwie beeindruckend fand in der Abstimmung. Ich hätte dich ja gefragt, wann können wir das Interview machen? Du hast ja direkt signalisiert, hör mal, dann müssen wir irgendwann vormittags machen, woraus ich direkt geschlossen habe. Nachmittags hast du keinen Bock auf solche festen Termine, da willst du einfach flexibel sein, da willst du irgendwelchen anderen Sachen nachgehen. Das ist ja eigentlich der Traum, den der ein oder andere Unternehmer hat, wenn er startet und dann aber trotzdem nie realisiert bekommt, weil er immer noch eine Stunde im Büro ist und nochmal wieder was selber operativ löst, vielleicht dann sogar in der Woche nicht fertig wird und am Wochenende nochmal hinfährt. Das heißt, viele haben ja dann auch tatsächlich gar nicht die Chance, jetzt wirklich gesundheitlich irgendwelche Dinge zu tun, viel Sport zu machen und so weiter, weil sie haben Familie, sie haben die ganzen anderen Sachen, weil sie es einfach nicht organisiert kriegen. Was ist so dein Geheimnis? Ich meine, was hast du jetzt anders gemacht, dass du das so gut organisiert bekommst? Ich meine, irgendwann muss jeder mal starten. Du hast gesagt, du hast 100 Kilo. Heute bist du ja erkennbar deutlich fitter und machst das komplett anders. Aber dein Business ist ja parallel auch weiter gewachsen. Das heißt ja, beschäftigt und profitabel, sage ich immer, ist nicht das Gleiche. Wer viel erreichen will, muss nicht automatisch auch viele Stunden investieren, sondern muss einfach nur die richtigen Dinge tun, den Rest weglassen. Was konkret würdest du sagen, ist jetzt die Ursache dafür, dass du heute so diesen Lifestyle leben kannst, der dir im Prinzip unternehmerischen Erfolg, aber eben auch Freizeit und vielleicht Möglichkeiten für Gesundheit und so weiter Zeit zu investieren erlaubt?
So zwei Sachen sind da ganz, ganz speziell wichtig gewesen in meinem Leben. Einmal hatte ich dieses Zitat von dem Rockefeller gelesen damals, wo er da spazieren geht, nachmittags im Wald und dann der ein oder andere dann mit spazieren durfte mit ihm, wo er gesagt hat, wer den ganzen Tag im Büro sitzt, kann kein Geld verdienen. Weil du, wenn du im Büro sitzt, dich ja immer die gleichen Sachen drehst. Du fängst ja nicht an, neue Sachen zu durchdenken. Es kommen dir auch keine neuen Ideen und die Lösungen kommen ja meistens, wenn du jetzt irgendwo anders unterwegs bist. Manchmal wache ich nachts auf und habe die Lösung im Kopf, ohne dass ich überhaupt drüber nachgedacht habe, weil das Hirn läuft ja immer weiter. Und von daher, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist einfach, dass ich eine partnerschaftliche Arbeit, also ich habe ja Mitarbeiter, bewusst Mitarbeiter, die auch mitarbeiten. Und ich sehe so eine Partnerschaft eben nicht jetzt, der eine ist Partner, so wie ich, und die anderen schaffen, sondern eine Partnerschaft ist halt eine wechselseitige Bedürfnisbefriedigung auf mehreren Ebenen. Ich muss zusehen, dass ich meine 11 Mitarbeiter, die ich habe, dass die alle ihr Geld verdienen, dass sie ihr Urlaubsgeld bekommen, ihr Weihnachtsgeld bekommen, dass es denen gut geht beim Arbeiten, dass, wenn sie möglich auch Homeoffice machen möchten, dass sie ein Homeoffice machen können, was bei Außendiensten natürlich nicht möglich ist, dass sie eine freie Gestaltungsmöglichkeit ihrer Arbeitszeit haben. Also meine Außendienstler zum Beispiel, denen wird nichts vorgegeben, solange die Zahlen stimmen. Und bis jetzt, ich mache das Außendienstgeschäft jetzt seit 18 Jahren, haben die Zahlen immer gestimmt. Also ich musste da nicht großartig intervenieren. Natürlich hat man immer was ein oder andere, aber nicht großartig. Also ich mag lieber nach dem Thema Sog statt Druck arbeiten. Ja, das heißt, es ist klar, das ist ja wie in der Liebe. Also wenn du mit Druck arbeitest, passiert gar nichts. Wenn du mit Sog arbeiten kannst, was ja, sag mal, in Beziehungen, gerade wenn die noch so frisch sind, dann ist ja Friede, Freude, Eierkuchen, da hast du Schmetterlinge im Bauch und. Was ist das? Das ist so. Das ist ja kein Druck, der da entsteht. Und wenn man das sich so ein bisschen aneignet, dass man sagt, okay, jeder, der am Tisch sitzt, muss satt werden. Das heißt, ich kann mir meine Freiheiten nehmen, dass ich auch jetzt zum Beispiel hier auf Mallorca sitze, wo ich mit dir spreche. Und die Zeiten, weil wir in den ersten Quartal relativ viel getan haben, kann mir meine Zeiten nehmen. Und das nehmen mir meine Mitarbeiter auch nicht krumm, weil die genau wissen, der hat im Kopf immer was am Laufen, was das Geschäft angeht. Und wenn jemand was möchte von mir und schreibt eine E-Mail, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, der hat innerhalb von, ich sag mal, maximal einer Viertelstunde hat der seine Antwort dazu, weil ich es dann auch wieder aus dem Kopf habe.
Ja.
Ja, das ist das Gute. Ich arbeite gerne schnell ab.
Ja gut, das finde ich auch mega, weil das ist ja auch das, was ich im Vertriebsgespräch den Leuten immer versuche beizubringen. Ihr müsst auch mit den Leuten einfach mal schneller und verbindlicher sprechen, weil dieses ganze Rumgeeiere und wir setzen uns nochmal zusammen und ich suche das nochmal raus, bringt ja keine besseren Ergebnisse. Wer länger wartet, hat häufig nicht bessere Ergebnisse, sondern gar keine. Und deshalb glaube ich, entscheid dich schnell. Und auch wenn du dich mal falsch entschieden hast, wenn du nachher wenn du das häufiger machst, dann lernst du ja auch besser zu entscheiden und dann kannst du durch die Geschwindigkeit immer noch gute Entscheidungen treffen. Ich bin immer so schockiert. Ich habe da, weil du das gerade so als Vorlage geliefert hast, die gleiche Philosophie. Ich sage immer, die besten Ideen entstehen nicht im Büro. Deshalb bin ich auch ein großer Freund davon, mit Unternehmern so Unternehmerreisen zu machen. Aber dann fragst du die beispielsweise, hey, sollen wir dann und dann mal nach Amerika fliegen oder so? Und dann kriegst du mehr so Antworten wie, das muss ich mal prüfen. Dann hörst du 3 Wochen nichts und danach kommt von dem einen, ja, ich bin dabei. Der andere sagt, ich muss das noch immer klären. Der dritte sagt, nee, ich mach nicht mit oder was auch immer. Und ich denke immer, warum muss man 3 Wochen dafür warten? Wenn du mich sowas fragen würdest, gucke ich jetzt in den Kalender und treffe eine Entscheidung. Entweder ich habe da einen Termin oder ich habe keinen und dann muss ich ja nur noch entscheiden, habe ich Bock oder nicht und das weiß ich ja sofort und dann wird das eingetragen, ist das Thema aus dem Kopf, aber manche brauchen ewig dafür.
Ja, man kann sich aber sein Klientel ja auch ein bisschen hinerziehen, also das habe ich gemerkt. Du hast ja damals am Anfang gesagt, 1,5 Jahre im Voraus, also bei mir werden meine Veranstaltungen, die großen Veranstaltungen wie zum Beispiel Best Day, wo du jetzt gesprochen hast, oder auch Dental Summer, was eine sehr große Veranstaltung für Zahnärzte ist, 4 Tage in Timmendorfer Strand, wo wir jetzt gerade in der Planung sind, da laufen über 4 Tage 64 Seminare parallel. Da kommen jetzt zurzeit schon über 2000 Leute. Das ist die größte Dentalausstellung in Deutschland, was die Teilnehmerzahlen der Firma angeht. 143 Aussteller habe ich da. Ist ausverkauft. Die Ausstellung ist komplett ausverkauft. Maritim Timmendorfer Strand ist komplett mit 2 Hotels drumherum in dieser Zeit das Mekka für die junge Zahnmedizin. kann man sich auch gerne angucken. Unter dentalsummer.de ist das alles im Internet. Von daher, also ich zeige meinem Klientel relativ früh, wie die Planung sein kann. Und ich habe jetzt zum Beispiel für nächstes Jahr schon, also die fangen mich dann auch schon an zu drücken. Ich habe jetzt schon zwei Praxen, der eine hat 20-Jähriges, der eine 15-Jähriges, und du, Wilhelm, wir wollen gerne mit 45 Leuten aus Baden-Baden kommen. 45 Leuten, wir kommen im Bus. Den Bus habe ich schon reserviert. Ich weiß, welche Zeit es ist, ich brauche nur noch die Seminare. Damit komme ich ja jetzt schon den Druck, dass ich jetzt schon die Seminare für nächstes Jahr fertig machen muss. Weil wenn du mit 45 Leuten eine Planung aufziehst, Hotels, Fahrt, Seminare, es muss ja alles organisiert werden. Und da ist ein Jahr im Voraus, Philipp, gar nichts. Also auch für die Praxen. Die Praxen müssen ja zugemacht werden. Und so kann man sich sein Klientel, denke ich, auch ein wenig erziehen. Ich mache auch sehr viel mit zum Beispiel Frühbucherpreisen. Wir haben jetzt für den Best Day, der nächstes Jahr läuft, also der 26. Best Day am 20. und 21. Februar nächsten Jahres in Düsseldorf, wo das Programm ja den Leuten dieses Jahr schon gegeben wurde, also das komplette Hauptprogramm, haben die Leute bis zum 30.04. jetzt zu einem Sonderpreis die Möglichkeit, sich anzumelden. Wir haben jetzt schon über 360 Anmeldungen, die jetzt schon drin sind für nächstes Jahr. Natürlich können die auch noch stornieren, wenn sie wollen und. Ich möchte ja keinen Druck aufbauen, sondern Sog. Ich möchte Sog aufbauen. Einen frühen Sonderpreis bekommen sie. Sie können absagen bis 15.12., was sie aber nicht machen, weil sie haben es dann eingetragen. Also ich habe gemerkt, dass diese Langzeitplanung deutlich mehr Sicherheit bringt. Und dann kannst du kurzfristig immer noch Leute irgendwo generieren für solche Veranstaltungen. Nur du weißt selber, wenn du eine Auslandsreise als Beispiel organisieren möchtest, da ist ja ein halbes Jahr nichts mehr. Ein halbes Jahr vorher musst du wissen, wo du stehst.
Das ist richtig. Wobei ich natürlich auch leider unterscheiden zwischen den Leuten, weißt du, die das nicht gewohnt sind, und Leuten, die wie ich viel unterwegs sind. Also wenn ich jetzt irgendwo hin muss, dann brauche ich dann nur eine kurze Entscheidung, weil die Komplexität geht natürlich mit der Erfahrung auch zurück. Wenn du das ruckzuck, also ein paar Mal schon gemacht hast, ist das ja kein großes Ding. Meine Frau, wenn wir zusammen in Urlaub fahren, ist auch immer geschockt, dass ich dann auch abends vorher noch nicht so genau sagen kann, wie das jetzt am nächsten Tag abläuft. Weil ich sage, als ich das gebucht habe, habe ich das ja durchdacht. Da steht morgen alles im Kalender. Wir müssen ja im Prinzip nur den Abfahrtszeitpunkt kennen. Dann müssen wir wissen, zu welchem Flughafen fahren wir, dann gehen wir in die Lounge, dann steigen wir ins Flugzeug, dann kommen wir da an, dann geht's weiter. Das ist ja alles durchdacht. Ich brauche das nur nicht im Kopf. Ich brauche auch keine riesen Reisemappe. Ich gucke einfach in meinen nächsten Tag im Kalender, da stehen ja die Sachen, die ich machen muss. Und das ist aber ja einfach eine Erfahrung. Ich verstehe, dass der Laie, der nicht so viel reist, gerade auch vielleicht nicht so viel Auslandserfahrung hat, da viel, viel mehr Informationen braucht. Gleichzeitig ist es eben so, Reisen, und du machst ja Timmendorfer Strand, Mallorca, jetzt hier Düsseldorf, vielleicht noch was anderes.
Das ist ja eine Ischgl haben wir noch oben drauf. Da haben wir auch für nächstes Jahr schon wieder 50 Teilnehmer für unsere Winterfortbildung, die Ende Januar ist. Jetzt schon 50 Leute auf dem Zettel mit einem Sonderpreis. Ich bin da ein bisschen anders aufgestellt. Also ich habe die Sachen alle im Kopf. Also ich habe ganz wenig Kalender und ich habe alles im Kopf. Und ich bin immer derjenige, der die Leute fasziniert. Wenn du mich fragst, was halt nächstes Jahr am 23. September ist, dann kann ich dir sagen, welcher Tag das ist. Das müsste dann der Mittwoch sein, nächstes Jahr. Und es ist halt im September der Geburtstag meiner Frau, also ganz einfach. Ja, aber ich hangel mich an manchen Terminen einfach so hin und her und habe dann so ein Kastensystem im Kopf, wo die Details hinterlegt sind. Also du kannst mich relativ viel fragen, ohne dass ich irgendwo nachgucken muss. Und das fasziniert Leute auch. Also das ist eine Geschichte, wo du dann, also ich bin ja nun auch 60 geworden, fängst an, damit gewisse Sachen vorzubereiten, die vielleicht mit dem Gedächtnisschwund dann irgendwann zusammenhängen, dass du dann besser aufgestellt bist, eventuell. Wir werden sehen.
Also hättest du es jetzt nicht verraten, ich hätte das bei weitem nicht erwartet. Ich habe dich ja nur jetzt hier einmal im Zoom-Call, aber gleichzeitig dann auch schon mal in Persona gesehen. Also wenn ich mit 60 noch so fit bin, dann habe ich aber viel richtig gemacht. Also von daher erst nochmal Kompliment an dieser Stelle für diejenigen, die nur die Tonspur hier im Podcast hören. Vielleicht schaut ihr euch mal das im YouTube-Kanal an und so weiter. Also der ein oder andere Auszubildende ist ja heute schon mit 25 am Limit, macht sich Sorgen um Burnout und Co., ist in einer körperlich schlechten Verfassung, hat vielleicht Gewichtsprobleme und Atemschwierigkeiten, Bluthochdruck und Co. Und hier steht jemand oder sitzt, sagt mir, ist 60 und hat all diese, Leistungen schon erbracht. Von daher Kompliment. Du hast gesagt, du machst diese ganzen Veranstaltungen. Das deckt sich ein bisschen mit dem, wovon ich überzeugt bin. Und zwar, Kunden kaufen nicht nur Ergebnisse, sondern auch Erlebnisse. Das heißt, du kannst hier nicht einfach nur rationalen Content liefern, da auf deinen Tagungen und sagen, hier, wenn du das dir anhörst und da so und so viel Zeit im Seminarraum verbringst, kriegst du so und so viele Punkte und damit erfüllst du deine Fortbildungskriterien und dann bist du einfach safe. Sondern die Leute wollen ja auch drumherum Geschichten erleben, wollen irgendwie Teil von irgendwas sein. Also ich habe ja, obwohl ich nie dabei gewesen bin, auch viel über diese Veranstaltung am Timmendorfer Strand Strand und so weiter gehört, wo die Leute einfach so losgelöst davon erzählen, was das für eine coole Veranstaltung ist, dass man unbedingt dabei sein muss, dass man auch eigentlich da jedes Jahr mit dabei sein möchte. Das ist ja auch was, was wiederum eine Sogwirkung triggert. Was ist denn so die Idee beim Rahmenprogramm? Was bietest du denn neben den Fortbildungen noch an, um, ich sag mal, die Leute vielleicht auch untereinander zu vernetzen, diesen Community-Gedanken zu pflegen und vielleicht auch einfach dieses Spaßbedürfnis in irgendeiner Form zu befriedigen? Weil Lernen muss ja nicht immer nur harte Arbeit sein. Das kann ja auch durchaus eine sehr erfreuliche Zeit sein.
Ja klar, also ich denke, man muss sich so ein bisschen loslösen auch von diesem ganzen Thema. Da gibt es ja immer das schöne Beispiel mit der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also ich habe halt geguckt, was die jungen Leute mögen. Und ich habe ja zwei Söhne, die sind jetzt 19 und 22, die mir auch sehr viele Sachen wieder erleben lassen und auch mich sehr viele Sachen, sagen wir mal, entwickeln lassen bei der ganzen Geschichte, dass man einfach sieht, du musst gucken, was wollen junge Leute. Also mein Klientel ist irgendwo so, fängt an bei 25 ja schon, wenn die fertig mit ihrer Ausbildungszeit sind und geht dann in der Regel so bis 50. Und wenn du dich mit der ersten Hälfte dieses Alters unterhältst bzw. beschäftigst, die wollen halt Fun haben. Wenn du bei denen auf die Facebook, Instagram, sonst was Profile guckst, da ist relativ wenig Arbeit und relativ viel Freizeit drauf. Und ja. Dann hast du auch noch den Unterschied zu früher bei unserem Klientel. Das ist jetzt sehr weiblich geworden. Also wenn du jetzt guckst, 70% der zahnmedizinischen Studienanfänger sind ja weiblich. Das heißt, du musst ja auch gucken, wie die lernen. Und das habe ich mir ein bisschen bei meiner Frau abgeguckt, die ja auch Zahnmedizinerin ist. Die lernen deutlich mehr in die Tiefe und nicht in die Breite. Also für die ist ein Frontalkongress mit 10 Referenten, außer du hast jetzt so ein übergreifendes Thema wie den Best Day. Wenn du einen Fachkongress nimmst, 10 Referenten, 2 Tage und jeder erzählt so ein bisschen was, das ist für die nicht so interessant, wie wenn du denen einen Puzzleteil gibst und sagst, da kannst du bis in die Tiefe lernen. Also danach kannst du wirklich dieses Segment dann für dich als bearbeitet abstempeln. Und deswegen haben wir diesen Dental Summer so aufgelegt, dass wir eben diese Parallelseminare haben und die Leute mögen es nicht, wie Pilze behandelt werden. Pilze, sage ich mal immer, das ist im Dunkeln halten und nichts zu fressen kriegen. Sondern die wollen, dass sie bespaßt werden. Also für die ist dieses ganze Thema, diese Fortbildung in so höchster fachlicher Kompetenz. Also wir haben da die Referenten überhaupt, das ist die Basis, die du brauchst, damit die Leute überhaupt kommen. Das ist die Basis. Aber dass sie dann wirklich nachhaltig auch noch sagen, ich bin bereit, 2, 3, 4 Tage irgendwohin anzureisen, fängt, sagen wir mal, bei uns zum Beispiel die Veranstaltung in Timmendorfer Strand am Mittwochmorgen um 9 Uhr an und hört am Samstag Nacht um 3 Uhr auf. Das ist so. Und jeder, der in den Zug einsteigt, ob der am Mittwoch einsteigt, am Donnerstag aussteigt oder auch am Samstag erst einsteigt oder am Sonntagmorgen erst aussteigt, muss das gleiche Glücksgefühl dabei haben, muss sagen, okay, man hat sich um uns gekümmert. Und auch wenn es bei uns dann, was die Veranstaltung angeht oder die Veranstalter angeht, dann schon Tag 2, Tag 3 ist, wo du sagst, jetzt müssen wir wieder eine Beachparty machen, jetzt muss wieder ein DJ kommen, jetzt muss wieder eine Verlosung, jetzt wieder Essen machen, wieder Getränke, wieder Club, wieder DJ. Es ist immer wieder neu. Also wir versuchen wirklich von Anfang bis Ende komplett bei den Leuten zu sein. Dass wenn wir am Sonntagmorgen dann irgendwann aus dem Club nach Hause gehen und sagen, so, das war jetzt der Summer, dass wir sagen, der am Samstag gekommen ist, der hat genauso ein gutes Gefühl gehabt, wie der schon am Mittwoch da war, bis Samstag. Also mitnehmen und sich kümmern. Nicht irgendwo hinstellen und sagen, wir machen hier von 9 bis 17 Uhr und danach könnt ihr sehen, wo ihr bleibt, macht doch, was ihr wollt. Sondern auch die Wertigkeit darstellen. Das sagt, ihr seid uns das wert. Ihr seid uns das wert, dass wir das machen. Weil durch diesen Wert, den wir da entwickeln, haben wir ja selber auch ein gutes Gefühl. Also wenn wir eine gute Leistung bringen können, dann ist ja auch dieses ganze Monetäre steht ja im Hintergrund. Also du kannst mich mit Geld oder mit monetären Sachen jetzt nicht unbedingt motivieren. Für mich ist dieses Gefühl, wenn du da stehst und machst eine Begrüßung und da stehen 1000 Leute und finden das geil, dass sie da sein können. Und dass da eine Sängerin schon war um 11 Uhr morgens, um das ganze Thema anzuteasern. Das ist ein Gefühl, das ist anders, als wenn du bei der Börse jetzt mal irgendwo ein bisschen den DAX hier hoch und runter anguckst. Also meine ich, dass jeder, der irgendwo jetzt auch jünger ist, der motiviert ist und der sagt, ah, ich muss ja, was mache ich denn jetzt? Also bei sich selber anfangen, gucken, wo sind meine Neigungen? Was fällt mir leicht? Was kann ich ausbauen? Wo ist das Thema, dass ich mich selber auch am Stadtwittchen ziehen muss? Also damals, vor 27 Jahren, diese 20 Kilo runterzukriegen zu jetzt, das war auch nicht ganz einfach. Da musste man auch erstmal 3 Monate durchbeißen sich. Ich weiß nur, nach 6 Wochen habe ich den Dr. Strunz angerufen, weil ich jeden Morgen bin ich 30 Minuten gelaufen beim richtigen Puls. Und was ist? Ich hatte 98 Kilo, hatte ich 99 Kilo. Und da habe ich zu dem Dr. Strunz damals gesagt, Herr Dr. Strunz, Ihr System funktioniert bei mir nicht. Dann sagt er, Herr Hakim, damals noch, Sie haben nicht zugehört. Die fettverbrennenden Enzyme brauchen 6 Wochen, bis sie aus der letzten Schublade wieder rausgeholt werden und bis dieses Verbrennen des Fettes losgeht. Das heißt, nach 6 Wochen fängt es erst an, dass du dann dieses Gewicht abbaust, nachhaltig. Aber dann geht es wirklich richtig runter. Weil der Körper ist träge. Dem fällt es viel leichter, auf dem Sofa zu liegen und irgendwelche Serien zu gucken, als rauszugehen im Wald und zu sagen, so, ich mache jetzt mal was für mich. Aber da muss jeder den Zugang für sich selber finden.
Ja gut, das ist ja wie immer im Leben, gerade auf der Seite als Unternehmer und Unternehmerin, wenn du einfach lang genug weiterspielst, kannst du ja im Prinzip mit höherer Wahrscheinlichkeit gewinnen als verlieren. Du musst einfach nur weiterspielen und nicht zu früh wieder aufgeben, weil viele sind ja kurz bevor es richtig zum Durchbruch kommt, wieder davon überzeugt, ach, das klappt nicht, fangen wieder was Neues an, sind sozusagen permanent in dieser Neugründungsphase und erleben nie wirklich die Früchte von dem, was man mal angestoßen hat. Wenn ich mir überlege, wie schwer es war, gerade zu Beginn, als ich so Vorträge machen wollte, die ersten Vorträge zu machen, und heute kommen halt regelmäßig Anfragen rein, die ich teilweise dann auch gar nicht alle kommentieren kann, weil es Terminkonflikte gibt. Das ist zwar immer noch ausbaufähig, aber letztlich ist es ja auch eine Frage von, wie lange mache ich das Ganze? Und dann wird es natürlich auch immer spannender. Jetzt hast du gerade die Frauenquote angesprochen, das stimmt. Also das war tatsächlich, weil ich ja häufig auch auf männerdominierten Veranstaltungen unterwegs bin und auch sehr viele Männer als Kunden habe. Ich habe auch Frauen, aber die Bilder zeigen immer viele Männer, deshalb fühlen sich die Männer immer stärker angesprochen. Also war tatsächlich spannend, als ich da so durch die Halle gelaufen bin, auch schon vor meinem Vortrag, kamen tatsächlich sehr viele von deinen Gästen auf mich zu und sagten, ah, Herr Semmo, ich folge Ihnen auf Social Media, können wir ein Foto zusammen machen? Und hinterher habe ich die ganzen Postings auf Instagram gesehen. Also es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Gleichzeitig, und das bestätige ich an der Stelle auch, hatten alle gute Laune. Die hatten wohl vorher am Abend auch sehr lange durchgemacht, da mit einer deiner Partys ihre Nacht sich um die Ohren geschlagen, wirkten aber alle voll euphorisiert, freuten sich auf den nächsten Tag. Und dann begann der ja auch. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin ja auch öfter mal auf so Veranstaltungen, wo mehrere Speaker auflaufen. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, der Veranstalter hat Geld für so ein oder zwei gute Speaker und dann füllt er den Rest einfach auf. Bei dir war es also tatsächlich wirklich beeindruckend. Ich habe mir sehr viele von den Vorträgen der Kollegen angehört und hörte einfach dahin gerne zu, weil da waren auch Leute dabei, von denen hatte ich noch nie gehört. Die sind vielleicht in deinem Zahnarztmarkt da sehr stark unterwegs, aber top. Also richtig, richtig coole Vorträge. Was ich aber auch beeindruckend fand, du saßt da oben die ganze Zeit, da wo im Prinzip die Technik war, und hast dir da Notizen gemacht. Jetzt machst du das seit 25 Jahren, jetzt hast du das alles rausgefunden. Was motiviert dich, immer noch weiter zu lernen? Ich meine, du könntest doch sagen, ich bringe hier diese Veranstaltung an Start, ich sehe zu, dass es meinen Kunden gut geht, ich habe es im Prinzip jetzt durchgespielt, ich bin jetzt 60, ich übergebe die Firma irgendwann vielleicht an meine Kinder, aber du sitzt da, machst dir Notizen, vielleicht sogar mehr Notizen als der ein oder andere, der unten als Teilnehmer sitzt. Was treibt dich an, immer noch mitzuschreiben, dich immer noch zu hinterfragen und vielleicht immer noch nach neuen Impulsen zu suchen?
Ja, das ist ja ganz einfach, weil du kommst ja nur weiter, wenn du dich selber forderst. Also du musst dich selber fordern und musst dich selber fördern. Und bei jedem Redner, den ich selber höre dort, mache ich mir Notizen, ja, weil es immer 2, 3, 4 Punkte gibt, die dich selber auch noch weiterbringen. Und wenn du da sitzt und das auf dich so berieseln lässt, ist es halt anders, als wenn ich mir das nachher noch mal einmal kurz durchlesen kann. Und zu diesem Thema, wo du sagtest jetzt, wie das mit dem Spielen ist und so weiter. Ich sehe das so, weißt du, du hörst ja nicht auf zu spielen, weil du alt wirst, sondern weil du aufhörst zu spielen, wirst du alt, ja? Deswegen ist ja das Thema, du musst immer weiterspielen. Und die Leute merken ganz genau, und das ist bei jedem Business das Gleiche, die merken ganz genau, ob dir das Spaß bringt, was du machst, oder sagen wir mal Freude bringt, Spaß ist zu kurz, aber ob dir das Freude bringt, nachhaltig, oder ob du es nur machst, um jetzt irgendwo dein tägliches Soll zu erfüllen. Und ich glaube, dass du dieses Thema, das kannst du denen auch nicht vorspielen. Also das musst du schon leben. Und das musst du leben, indem du dieses Fordern, Fördern, Sog, Druck, dass dies partnerschaftlich ist, das kannst du nur leben. Wenn du es nicht lebst, dann funktioniert es nicht.
Ja, also ich glaube auch, dass die Leute gerne auch lieber mit Dienstleistern und Anbietern im Allgemeinen zusammenarbeiten, die erkennbar nicht durch Geld getriggert sind. Weil natürlich wollen wir alle irgendwie was haben für unseren Einsatz, für die Leistung, die wir bringen oder so. Aber wenn man sich es irgendwann leisten kann, vielleicht auch mal dem einen oder anderen die Zusammenarbeit zu verweigern, weil man denkt, das Geld ist das Gleiche wie von dem, aber ich komme mit der Person nicht auf eine Ebene, das wäre mir einfach zu anstrengend, das finde ich gut. Und auf der anderen Seite, glaube ich, freuen sich die Leute auch, wenn sie sagen, ich zahle dem irgendeine Summe, aber ich kriege auch gegebenenfalls eine Art von, weiß ich nicht, Betreuung, die so nie vereinbart worden ist, weil da einer wirklich auch noch Interesse dran hat. Heißt ja auch immer so schön abstrakt, da geht einer die extra Meile, aber letztlich geht es ja auch um das Gefühl drumherum. dass man einfach den Leuten das Gefühl gibt, hey, pass auf, mein Interesse ist, dir Mehrwerte zu bieten, die du so vielleicht nirgendwo anders bekommst. Und ja, dafür kriege ich auch ein gewisses Geld, aber es sollte immer angestrebt werden, dass der gefühlte Return für den Kunden höher ist als das, was er dafür bezahlt, weil dann hast du ja auch die beste Basis für eine dauerhafte Zusammenarbeit. Und ich stelle ja auch fest, die Leute sind ja auch nicht böse, wenn du erkennbar Geld damit verdienst, auch wenn ich so strategische Beratungen mache. Das hat zwar einen Preis, aber dann bin ich halt auch all in. Dann bin ich auch bemüht, dass das nach hinten raus sich um Vielfaches verzinst. Und wenn das ja nachhaltig aufgeht, sind die Leute ja auch immer happy.
Ja, klar. Es ist ja auch so, dass du, um das Thema nochmal anzufassen, es ist zu kurzfristig, einen schnellen Erfolg zu haben. Also wenn du langfristig am Markt sein möchtest, dann musst du höchste Qualität in dem Segment bieten, wo du unterwegs bist. Und ich kann ja jetzt nicht einen 25. Best Day machen, wo ich die Latte schon auf 90% habe. Natürlich hast du 2, 3 Referenten immer mal, die du versuchst, die dann so und so ankommen. Natürlich, eine gewisse Wellenbewegung hast du schon drin. Aber das hier wie mit Produkten. Ich kann ja mal meinem Lupenbrillen als Beispiel, da kann ich jetzt ja nicht sagen, jetzt mache ich eine Low-Budget-Brille. Nur weil, ich sag mal, irgendwelche anderen Länder kommen, die jetzt für die Hälfte des Preises das Thema anbieten. Dann sage ich, wenn ein Kunde sagt, du, pass auf, der bietet das aber für den Preis an, dann sage ich, ja, das muss der auch. Muss der auch, das kann der ja gar nicht anders. Ja, wenn du dich aber mit dem Thema Glas mal auseinandersetzt, mit Glasunreinheiten, was dann so Quecksilbereinschüsse und so weiter beim Glas bei der Qualität sind, deswegen arbeiten wir auch nur mit Zeiss und Swarovski zusammen, weil die eben Weltmarktführer in all diesen ganzen Glasthemen sind, dann fängt der Kunde auch drüber nach, anzudenken, dass er sagt, günstig kaufen ist zu teuer für mich, weil dann kaufe ich ja zweimal. Weil irgendwann komme ich schon drauf, wenn ich einigermaßen intelligent bin, dass ja das eine Produkt teurer sein muss als das andere. Geht halt schneller kaputt, ist für mich gesundheitlich nicht so gut und so ist mit der Fortbildung genauso. Ich kann ja jetzt nicht zum Beispiel für 2026 das Programm, was ich aufgesetzt habe, wenn ich da sage, ah, 2025 war super, jetzt mache ich mal 2026 nur die Hälfte der Rednergage, setze ich an. Nee, geht nicht, da muss ich wieder 10% obendrauf, weil ich muss ja versuchen, immer wieder einen obendrauf zu setzen. Weil der Kunde merkt das schon, auch wenn das nach einem Jahr ist.
Absolut. Und gleichzeitig ist aber auch wichtig, dass man da die Offenheit und die Klarheit in der Kommunikation hat, gerade auch an diejenigen, die jetzt hier als Zuhörer, Zuhörende mit dabei sind. Das ist auch im Vertrieb dann der große Hebel. Wenn du einfach Klarheit in deiner Kommunikation hast, dann wird auch wenig rumdiskutiert. Dieses ganze Thema Einwandbehandlung, diese ganzen lästigen Preisdiskussionen im Allgemeinen, diese unsinnigen Rückfragen auf Kundenseite, die kannst du alle dadurch vermeiden, dass du einfach klar machst, das ist gar keine Einladung zum Gespräch, das ist eine Information, so läuft es. Und dann merkt der Kunde das halt auch, genau wie du es jetzt hier, Wilhelm, mit dem Qualitätsaspekt geschildert hast. So habe ich es früher mal gehabt. Mein bestes Beispiel, an das ich noch Jahre später gerne zurückdenke, war ein Serverprojekt mit einer großen Baufirma. Der Bauunternehmer kam dann irgendwann zu mir, wir hatten alles besprochen und ich hatte ungefähr 120 Stunden Dienstleistungszeit für dieses Projekt prognostiziert und er sagt, Herr Semroth, Sie müssen mir irgendwie noch preislich entgegenkommen. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht, ich habe den Preis ja nicht gewürfelt, ich habe den ja kalkuliert, das ist der Preis, zu dem kriegen Sie ein gutes Ergebnis. Dann hat er gesagt, aber ich kaufe nichts zum Normalpreis, ich bin der Bauer in der Branche, hier läuft alles über Ausschreibung, hier geht es immer noch mal einen, der ein Zugeständnis macht und so weiter, deshalb möchte ich, dass Sie mir insbesondere beim Stundenlohn entgegenkommen. Da habe ich gesagt, Herr Adams, so heißt der Mann, den ich an der Stelle hier grüße, sage ich, Herr Adams, wenn ich Ihnen entgegenkomme, habe ich jede Stunde schlechte Laune und 120 Stunden schlechte Laune ist für das Projekt nicht besonders förderlich. Deshalb zahlen Sie mir einfach den Preis, den ich dafür aufgerufen habe, dann bin ich all in und dann läuft das Ding hinterher auch. Und dann musste der so lachen, wie du jetzt gerade hast, gesagt, ja komm, Semroth, machen wir. Und das ist das, was ich glaube, was sich der ein oder andere auch erarbeiten muss, dieses Selbstverständnis, dass man dann einfach sagt, ja klar, ich will damit Geld verdienen, aber mein Ziel ist auch, dass du ein Ergebnis kriegst, über das wir nachher nicht rumdiskutieren. Weil der ein oder andere möchte ja auf der einen Seite zwar einen Rabatt, aber gleichzeitig auch kein scheiß Ergebnis. Und wenn man da mal klar macht, dass das einfach nur eine Entweder-Oder-Geschichte ist und nicht eine sowohl als auch, dann kannst du ja auch mit den Leuten einfacher verhandeln.
Kommen wir mal. Ja, ich hab da ja auch mal gelernt, dass man zum Beispiel, man kann es ja ein bisschen lustig dann auch verpacken. Ja. Können wir noch ein bisschen Rabatt? Dann habe ich immer gelernt, Rabatt ist ein arabisches Wort für Untergang und das brauchen wir doch nicht zusammen. So, oder was können wir denn noch mal? Können wir noch irgendwas an den Zahlen machen? Ja, können wir die vielleicht noch, wollen Sie die gelb oder blau ausgemalt haben? So nach dem Motto. Und ansonsten nicht mehr reden. Weil es ist alles gesagt. Wenn ich sage, der Stundenlohn ist, sagen wir mal, 17 Euro, dann ist der Stundenlohn 17 Euro.
Punkt. Ja, wenn die Kunden mich vorher gefragt haben, sagen wir, können wir noch irgendwas machen? Dann habe ich gesagt, die Buchhaltung hat grünes Licht gegeben, dass ich den Preis ohne Rücksprache verdoppeln darf. Ist das für Sie gut? Nein, soll es dann so lassen. Und dann hast du das. Du musst halt irgendwie schaffen, dass so ein bisschen Humor in diese Situation reinkommt, weil dann ist der Stress weg, dann ist die Konfrontation weg, dann geht es nicht mehr um du hast Recht, ich habe Recht, sondern einfach lass uns das zusammen machen. Und dann hast du auch eine gute Basis für eine weitere langjährige Zusammenarbeit. In dem Zusammenhang, lass uns mal über das Thema strategische Partnerschaften sprechen. Ich meine, du hattest jetzt, wenn ich die Zahl richtig mitbekommen habe, in Düsseldorf 62 Aussteller, die da ja teilweise imposante, richtig große Stände aufgebaut haben. Und für den Fall, dass die später hier auch dieses Interview von uns beiden mal hören, an dieser Stelle auch stellvertretend für meinen Sohn, ganz herzlichen Dank. Der ist ja nach meinem Vortrag mit jemandem an der Hand von Stand zu Stand gegangen und ist mit so vielen Geschenken und Goodies und Messe-Giveaways ausgestattet worden, dass der also auf dem Rückweg, als er dann zu Hause angekommen, auf die Mama traf, gesagt hat, ich gehe jetzt immer mit Papa, wenn er seine Show macht, weil das hat sich also schon hier in sein Gehirn eingebrannt. Jetzt sind diese Partnerschaften ja für dich auch irgendwo Einnahmequelle, die werden dafür bezahlen, dafür haben sie aber maximalen Zielgruppenkontakt, alles in Ordnung. Aber letztlich ist es doch so, diese Partner brauchst du ja auch jedes Jahr. Jetzt hast du eben, ich glaube, von dem Timmendorfer Strand-Event 114 oder was du eben gesagt hast an Ausstellern.
143.
143. Das heißt, die wissen auch, ich kenne ja auch ein paar, zum Beispiel Firma Gerl oder so, mit denen habe ich auch schon gearbeitet. Einfach coole Unternehmen, nachhaltige Unternehmen. Ich glaube, Gerl hat allein 1000 Mitarbeiter, Familien geführt und so weiter. Einfach richtig gute Leute, die wollen Geld verdienen, ihr wollt Geld verdienen, ihr wollt alle euren Kunden Mehrwert bieten. Wie anstrengend sind die Verhandlungen mit deinen, ich sag mal, Ausstellern? Sind die einfach dankbar, dass sie kommen dürfen, weil du sowieso nicht genug Platz hast für alle? Oder ist das jedes Jahr ein bisschen rumgehampelt? Oder ist es so, dass die eigentlich schon im Jahr direkt sagen, hör mal, ich bin nächstes Jahr wieder mit dabei? Wie läuft das für dich und wie war es vielleicht vor allen Dingen am Anfang?
Ja, am Anfang war es ja deutlich mehr Überzeugungsarbeit, beziehungsweise da musstest du ja auch liefern. Am Anfang musst du es ja liefern, dieses ganze Thema Partnerschaften, was jetzt Industrie angeht, das ist in den letzten Jahren erst größer geworden. Unser Klientel ist eben relativ jung und das sind ja Leute, die jetzt in der Assistenzzeit häufig sind und die sich dann irgendwann niederlassen. Die sind natürlich für die Partner deutlich interessanter, als wenn du jetzt jemanden hast wie mich, der jetzt so die letzten als Zahnarzt, sagen wir mal, die letzten 4-5 Jahre noch in seiner Zahnarztpraxis arbeitet, der ändert ja nichts mehr. Der hat sein Implantatsystem, der hat seine Bank, der hat seinen Steuerberater. Aber die jungen Leute, die suchen ja nach Kontakten. Und ja, da ist es auch wieder so oder so. Also wir haben zum Beispiel, gebe ich jedem die Möglichkeit, dass er seinen Stand für nächstes Jahr schon wieder zum Sonderpreis bis zum 30.04. diesen Jahres vorbuchen kann. Und ich habe jetzt schon wieder 45 von den 62 Ausstellern haben sich schon wieder angemeldet. Also die sagen, ja, ich bin ja froh, dass ich dann da hinkomme. Ich weiß auch, dass da genug Leute kommen, weil du hast halt Mitbewerber, das haben ja in anderen Branchen ist das ja ähnlich. Dann sagst du, ja, ich habe eine Veranstaltung mit 1000 Leuten, die geht 2 Tage. Ja, alles klar. Jetzt habe ich gelernt, gerade nach der Pandemie, muss man auch noch differenziert fragen, die 1000 Leute sind aber wirklich beide Tage da. Nee, es sind ja 500 am Freitag und 500 am Samstag. Also wenn ich solche Zahlen bringe, dann bin ich natürlich auch schlecht vergleichbar. Sowas machen wir ja nicht. Wir sagen von vornherein, wie viel es sind und dann stimmt das auch. Und die Leute lassen sich ja, ich sag mal auf gut Deutsch, einmal veräppeln und beim zweiten Mal gucken sie schon ein bisschen komisch und beim dritten Mal kommen sie gar nicht mehr. Und das habe ich halt auch kennengelernt, weil ich kenne dieses Thema Aussteller und Partner, Netzwerk von beiden Seiten. Ich kenne das als Aussteller von der Starmed-Seite, also was die Vertriebsseite unserer Lupenbrillen angeht. Da waren wir gerade auf der IDS, das ist die größte Dentalausstellung der Welt. Da waren jetzt gerade 150.000 Besucher mit über 2000 Ausstellern in Köln für 5 Tage. Da hatten wir einen großen Stand mit 90 Quadratmeter. Und der war picke voll. Also wir haben so viele Brillenaufträge, haben wir noch nie geschrieben, wie da an diesen 5 Tagen. Das war mega, einfach mega. Und die Leute kommen zu uns, weil sie wissen, wir haben eine gute Qualität und wir haben auch einen guten Service dabei. Das ist ja auch wichtig nachher. Was bringt dir eine gute Leistung? Was bringt dir ein tolles Auto, wenn du nicht nachher weißt, wer es reparieren kann? Ja. Und so ist es bei uns ja dann auch in der Fortbildung auch so. Wenn die jetzt kommen und sagen, ja, jetzt habe ich den Philipp Semmelroth gehört, sag mal, gibt es da jetzt auch ein Seminar, was ich zum Beispiel jetzt mal als Folgeseminar machen kann, dann empfehle ich und sage, ja, es gibt ein Seminar, das kenne ich, das macht er mit der Frau Kasparek zusammen, das ist jetzt nachher im Herbst das nächste Mal. Da kannst du ganz intensiv nochmal das lernen, was jetzt der Philipp zum Beispiel im Vortrag beim Best Day gehört hat. Und dann kommen die Leute und sagen, das Vertrauen, den Vertrauensvorschuss habe ich dann, aber dann muss natürlich eure Leistung entsprechend gut sein, wovon ich mal davon auch ausgehe, dass das so funktioniert. Aber es geht immer nur, wenn du nachhaltig verbindlich bist.
Hast du denn beispielsweise einen Verhaltenskodex mit deinen Ausstellern vereinbart oder hat sich da einfach ein gewisses Verhaltensmuster etabliert? Weil ich bin ja öfter aus solchen Veranstaltungen und mich kannte ja jetzt auf Ausstellerseite nicht unbedingt jeder, sodass die also auch nicht wissen konnten, ist der Zahnmediziner oder irgendwie in der Zahnarztbranche oder ist er aus anderen Gründen da? Ich bin ja selber durch die Ausstellung mehrfach gegangen, um mir das einfach anzuschauen. Und was ich extrem angenehm fand, im Vergleich zu vielen anderen Veranstaltungen, auf denen ich so bin, du wirst da nicht angesprungen Die Leute standen da an ihren Ständen, die waren alle kommunikationsbereit, die haben dich alle angelächelt, die haben alle signalisiert, wenn ich irgendwas für dich tun kann, komm gerne auf mich zu. Aber du hast ja manchmal, gerade wenn du auch auf so Messen gehst oder so, das Gefühl, du bist der Einzige, der noch Geld im Portemonnaie hat und alle wollen was davon haben und dann wird auf dich, die springen dir quasi auf den Schoß, dann ziehen sie dich so mehr oder weniger an ihren Stand, dann beschallen sie dich mit jede Menge nutzlosen Informationen, dann kriegst du tütenweise Zeug in die Hand gedrückt, was du gar nicht gebrauchen kannst. Und das war einfach, ich fand es wirklich beeindruckend. Alleine diese Art, wie die Aufmachung war, die Ausstellerhalle war, halt nicht nur optisch ansprechend gestaltet, sondern auch diese ganzen Leute da waren so entspannt. Habt ihr das irgendwie mit denen mal ganz zu Beginn so, ich sag mal, abgestimmt, wie du das gerne hättest, oder haben die sich einfach so aufeinander, weiß ich nicht, eingepegelt?
Nein, die wissen, also wenn die zu uns kommen, dann wissen wir, dass es entsprechend locker ist auch. Wir laufen ja nicht jetzt da großartig mit dem Anzug und Schlips rum. Und ja. Die Leute wissen auch, dass unser Klientel entsprechend ist. Wir sind ja sehr familiär aufgestellt. Also, wenn ich so einen Kongress mache oder eine Veranstaltung Timbacher Strand, wo wir jetzt mehrere tausend Leute haben, da binde ich ja auch meine Familie komplett mit ein, als Beispiel jetzt. Da ist mein Sohn mit 19 dabei, mein Sohn mit 22 dabei, meine Frau ist dabei, dann mein Partner ist dabei mit seiner Frau, seine Tochter arbeitet auch schon bei uns, weil ich dann ein ganz anderes Vertrauens- und beziehungsweise partnerschaftliches Verhältnis auch haben kann. Da guckst du einmal die Augen und dann weißt du, wie es läuft. Und dann weißt du auch, wie die Stimmung ist, als wenn du jetzt mit irgendwelchen fremden Firmen zum Beispiel arbeiten musst, die dir einen Kongress organisieren. Und wenn wir jetzt zum Beispiel durch die Ausstellung gehen, wir ja auch, wir gucken ja, am Anfang haben wir geguckt, sag mal, wie kriegen wir jetzt das hin, dass auch die Teilnehmer des Kongresses auch Spaß daran haben können, zu den Ausstellern zu gehen. Da haben wir gesagt, wir machen ein Gewinnspiel. Wir machen das so, bei den von den 62 Ausstellern musst du dir 49 Stempel holen, also 49 Gespräche führen, eine Visitekarte abgeben, sonst was, damit du bei uns in eine Tombola reinkommst. Dann konntest du iPads gewinnen und so weiter. Und das ist eine riesen Fluktuation dabei dann. Das heißt, der Aussteller weiß, die Teilnehmer kommen. Das heißt, wir machen das wieder über diese Sog-Druck-Geschichte. Wenn ich sage, jeder muss selber zusehen, wie er klarkommt, dann baue ich ja Druck auf. Wenn ich aber einen Sog hinbekomme, dass ich sage, ich bringe ein paar Preise rein. Ich sage, wir haben Preise für 3.000, 4.000 Euro, die kannst du gewinnen, dafür gehst du eben zu 49 Ausstellern. Damit habe ich doch einen Sog wieder entwickelt, wo dann der Aussteller weiß, die Leute kommen eh von alleine. Ich muss also mir jetzt gar keinen Stress machen, dass ich jetzt hier meine Dokumentation hinbekomme, dass ich mit genug Leuten gesprochen habe. Also immer einfach mal einen Schritt weiterdenken. Also das ist mein Erfolg bei der ganzen Geschichte, weiterdenken. Langfristig planen, den Leuten Möglichkeiten geben, sich auch mit dort einzubringen in die Geschichte und dieses Sogdruck. Also ich glaube, das ist eine gute Geschichte. Also dass das wirklich nachhaltig funktioniert hat.
Jetzt beim Thema Weiterdenken kommt man natürlich irgendwann auch an den Punkt, ich sag mal, vielleicht Familienintegration oder auch Nachfolgeregelung. Ich habe ja deinen Sohn da kennengelernt. Ich hatte ja auch von dir so einen kleinen Hinweis gekriegt in der Pause, wo du sagtest, hör mal zu, du musst deinen Post auf Social Media nochmal ändern. Du musst uns markieren. Mein Sohn hat gesagt, wir müssen deine Follower hier auch erreichen und so weiter. Das fand ich ja sehr amüsant. Da dachte ich, ja, da lässt sich der Papa halt auch nochmal was erklären. Und dann habe ich das ja auch nochmal neu gemacht und alles gut. Aber so kam ich ja dann auch mit deinem Sohn ins Gespräch, habe den ja auch zu meiner Roadshow nach Hamburg eingeladen, wie dich ja auch. Da steht die finale Zusage noch aus, aber das wäre natürlich schön, wenn ihr da in Hamburg mit dann dabei seid. Aber losgelöst davon jetzt, du hast jetzt diese zwei Söhne und auch dein Partner hat da Nachwuchs und so weiter. Ihr habt die da schon mal ans Unternehmen rangeführt. Mein Vater war jetzt Internist. Ich bin aufgewachsen in diesem Dogma, wenn der Philipp mal irgendwie, oder der ältere Sohn, wenn der Philipp irgendwann mal fertig ist mit Schule, wird er auch Arzt. Oma hat das immer gesagt, Opa hat das immer gesagt, Papa hat das immer gesagt. In der 7. Klasse, ich habe morgens mit meinem Papa gefrühstückt, saß ich mit meinem Papa morgens beim Frühstück. Ich las den Panorama-Teil der Zeitung, er las irgendwelche anderen Berichte und irgendwann sage ich so, Papa, ich möchte gar nicht Arzt werden, weil wenn Leute krank sind, möchte ich nicht, dass sie zu mir kommen, dann bin ich ja auch krank. Und dann hat er mich so angeguckt und hat gesagt, ja, dann musst du auch nicht Arzt werden. Und dann war das Thema ein für alle Mal geklärt und heute hat sich mein Leben anders entwickelt. Mein Vater ist leider 2011 gestorben, der hat das jetzt nicht mehr so ganz mitbekommen, aber ich war jetzt einfach frei in meiner Berufswahl. Die Leute, mit denen ich studiert hatte, ich habe auf einer privaten Fachhochschule studiert in Deutschland, die waren teilweise aus Unternehmerfamilien, weil man muss ja ein paar Euro bezahlen für das Studium. Und die waren alle im Prinzip schon die designierten Nachfolger. Und ich hatte einen Studienkameraden, der sagte, ich muss das Möbelhaus von meinem Vater übernehmen. Wir haben 400 Mitarbeiter. Ich habe da gar nicht so wirklich Bock drauf, aber letztlich ist es klar, dass ich das machen muss. Das heißt, dessen Berufswahl war vorgegeben. Der hatte da nicht viele Möglichkeiten, weil das Unternehmen schon da war. Jetzt hast du deine Kinder da schon sozusagen mal herangeführt. Ist das absehbar, dass die das irgendwann übernehmen werden, dass die einsteigen werden? Sind die im Moment noch im Testen? Wie ist da euer Prozess und was übernehmen die vielleicht schon für Aufgaben?
Also grundsätzlich müssen die gar nichts machen. Also die sollen sich selber entwickeln. Der Große studiert in Frankfurt an der Goethe. macht auch zig Praktika und diese Werkstudentenjobs, lernt andere Dinge, ist da sehr groß, was diese Finanzen angeht, unterwegs. Also immer, wenn ich irgendwas über Finanzen wissen will, frage ich ihn, irgendwelche ETFs oder, der ist da voll drin in dem Thema, weil ich muss ja nicht alles wissen, ich muss nur die Leute haben, die ich fragen kann, dass sie das dann auch wissen. Und der Kleine, der 19-Jährige, der Chris, der macht jetzt bei CBI eine Ausbildung in Hamburg im Thema Büroleasing. Und bei dem ist es so, dass der sich schon sehr stark einbringt. Also der will schon sehr viel wissen. Und der hat auch sehr viele Projekte, also sehr viele eigene Projekte, die er schon anstößt, wo ich ihm jetzt auch schon helfe, die auch über die IFG schon laufen könnten in Zukunft. Und da merke ich einfach, dass der, ohne dass ich da jetzt Druck aufbaue, sagt, ja, ich würde gern das nochmal machen, das mehr machen. Die sind also teilweise ja auch als kleinste diese 500 irgendwas Euro Jobs mit dabei, weil ich schon denen auch die Möglichkeit geben will. Wir haben da zwei Unternehmen, die eh auch gut laufen. Und es wäre ja doof, wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt die Neigung dazu hat, dass man das nicht möchte, nicht machen möchte. Auf der anderen Seite ist es bei mir so, also ich habe die, wenn ich mich jetzt selber so angucke, die nächsten 5 Jahre noch kein Problem damit über so eine Nachfolgeregelung, dass ich jetzt sage, ich muss da irgendjemand haben, weil das so anstrengend ist. Ich habe mein iPad und habe mein iPhone, damit kann ich eh fast alles machen. Und kann das auch so organisieren, dass ich eben viele Sachen auf morgens lege. Wenn ich morgens meine Joggingrunde gehe, die so eine Stunde läuft, dann mache ich meistens meine ganzen Telefontermine schon mal. Wenn ich nicht zu Hause bin, dann telefoniere ich viel mit dem Büro in der Zeit. Und der regelt das eben alles, dass ich den ganzen Tag über dann meine Zeit habe dazu. Aber ich würde mich natürlich schon freuen, wie jeder sich das freuen würde, wenn dann irgendwann die nächste Generation dort einsteigt. Und ich denke, da gibt es gewisse Linien und Strukturen, die schon vorbereitet werden und die jetzt nicht von mir, also von mir auch begleitend vorbereitet werden, die aber auch gerade von den Jungs schon vorbereitet werden, dass das ein oder andere da in der Firmen, bei den Firmen dann eben in Familienhand bleibt. Es ist auch so, dass zum Beispiel meine Frau jetzt aufhört, zahnärztlich zu arbeiten, weil sie nach 20 Jahren sagt, sie möchte jetzt mal was anderes machen, und dann hat sie es mit einer Mitarbeiterin, die bei mir die eine Firma leitet, also die Starmed, die Vertriebsorganisation für die Lupenbrillen leitet, die geht jetzt in den Ruhestand. Jetzt will sie das machen. Und ich sage, du mach das. Ja, dir gehört eh die Hälfte der Firma. Das ist halbe bei der Firma. Komm, mach das. Versuch das, ob dir das Spaß bringt. Die hat jetzt schon langsam angefangen damit. Und ich finde ja nichts schöner, als wenn man mit Familie arbeitet. Viele sagen, oh, da holst du den Stress ins Haus. Und ich sehe das ganz anders. Ich sehe das so, dass Stress gibt's ja so und so. Also egal mit wem, wenn es irgendwelche Reibungspunkte gibt. Aber ich glaube, es gibt anderen Stress, wenn du es mit der Familie dann austragen kannst, weil die ja auch alle wissen, warum man das macht. Ja, es ist ja nicht eine reine monetäre Geschichte bei der ganzen Sache, sondern es ist ja auch eine Ideologie, die dahinter steht. Also wir haben eine Weiterbildungsgesellschaft, die eben nun die größte private ist, was den zahnärztlichen Markt angeht. Und es wäre ja doof, wenn das jetzt irgendwann in der nächsten Generation sich auflösen würde. Warum? Muss ja nicht. Wird bestimmt in der nächsten Generation anders organisiert werden, kann ja auch so sein. Aber wieso soll das jemand Fremdes machen, wenn denn in der Familie jemand ist, der da Spaß dran hat? Und da können wir selber auch nur Vorbilder sein. Also meine Frau und ich, wir denken, dass wir das mit der Erziehung unserer Jungs super hingekriegt haben, weil wir immer versucht haben, Vorbild zu sein. Wir wollten nie Dinge aufoktroyieren, sondern nur Begleiter sein. Du bist ja als Elternteil, also du bist ja für die Kinder da, solange die, ich sag mal, bis 18 begleitend. Die kommen ja durch dich, die kommen ja nicht für dich. Du bist für sie da, weil die sind ja nicht für dich da. Nachher vielleicht irgendwann mal ganz später im Alter, dass sie sagen, jetzt muss ich mir auch mal um die Eltern kümmern. Aber ansonsten bist du doch nur das Sprungbrett für deren Leben. Also wer dann sagt, ich klammer mich an meine Kinder und meine Familie irgendwo, denke ich, ist da verkehrt aufgestellt. Er hat das Leben nicht kapiert.
Ja, das finde ich sehr schöne Worte. Ich mache mit meinem Sohn sehr, sehr viele Ausflüge. Wir nennen das dann Männerausflüge, weil wir machen halt auch Sachen, da hat jetzt meine Frau nicht immer so viel Lust zu. Und ich finde das auch cool, wenn man das so ein bisschen aufteilt. Also jetzt gerade steht hier eine kurze Reise nach Dänemark an. Mein Sohn möchte gerne mal die Bunker am Atlantikwall gucken. Da gibt's dann auch U-Boote, die man da gucken kann. Und da hat meine Frau natürlich jetzt nicht so viel Bock drauf. Ich habe dann auch einen neuen Campingkocher gekauft, weil dann können wir auch am Strand direkt nochmal Essen machen. Und dann nimmst du eine Schippe mit, kannst noch eine Burg bauen und so weiter. Und das mache ich halt auch. Und mein Sohn ist halt von den Ausflügen, die Papa immer macht, so begeistert. Er kam vor einiger Zeit mit seiner Spardose an und so aus dem Nichts und sagte, Papa, ich möchte, dass du meine Spardose hast, damit du immer Geld für Ausflüge hast. Und da war ich tatsächlich sehr gerührt. Da habe ich gesagt, Jonathan, ein bisschen Geld habe ich noch. Und ich möchte dir aber auch verraten, warum ich immer mir so viel Mühe gebe. Ich möchte, dass du mir später hilfst, meine Zähne zu suchen. Von daher, ich bin jetzt nett zu dir, damit du später nett zu mir bist. Jetzt zum Abschluss noch, weil du natürlich mit Kindern, die jetzt 19 und 22 sind, einfach noch mehr Erfahrung hast, gleichzeitig als Unternehmer da natürlich auch viel, ja, ich sag mal, aufgebaut hast, möchtest, dass das in der Familie bleibt. Was würdest du jetzt beispielsweise rückwirkend, weil du ja vielleicht früher da Erfahrung gemacht hast, Leuten sagen, wenn jetzt jemand wie ich 45 ist, hat jetzt einen Sohn, der ist 6 oder eine Tochter, die ist 6, vielleicht ist auch 10 und die sollen jetzt mal Zugang zu, ich nenne das mal, beruflichem Wirken, nicht zwingend als Unternehmer, Unternehmerin, sondern zu beruflichem Wirken erlangen. Also ich habe zum Beispiel früher Zeitung ausgetragen, ich habe andere Sachen gemacht. Ich würde auch zum Beispiel mir wünschen, dass mein Sohn mal ein Praktikum in der Schulzeit macht, weil sie in Sommerferien, wo er auf der Baustelle arbeitet, wo er mal 2 Wochen richtig mal lochen muss, dann kann er schneller entscheiden, ist körperliche Arbeit eher was für mich oder doch lieber geistige Arbeit, wo ich dann jeden Abend nicht unbedingt so Rückenschmerzen habe. Das heißt aber, wie würdest du jetzt Leuten so Tipps geben, ab wann sollte man Kinder mal ans Arbeiten, so auch ans Geld verdienen und sowas ans Ausprobieren heranführen und was wäre aus deiner Sicht ein guter Weg, um das zu tun, auch für die, die jetzt vielleicht eine eigene Firma haben oder eben auch keine haben? Was würdest du so aus deiner Lebenserfahrung heraus empfehlen?
Also erstmal wieder keinen Druck aufbauen. Das mit Druck aufbauen, die kommen von alleine. Also ich hatte das bei mir, das Büro ist bei uns nun, unser Privathaus ist geteilt. Auf der einen Seite ist privat, auf der anderen Seite ist das Büro. Und die sind natürlich immer im Büro reingelaufen. Was machst du da? Was kommt? Was ist dies? Was ist jenes? Solches. Und irgendwann fängst du an und sagst, du kannst das auch machen. Die kommen natürlich, sagen dann irgendwann, Kursbücher eintüten als Beispiel. Das war das erste bei uns. Also unsere Kursbücher waren ein Kursprogramm, was 2-mal im Jahr verschickt wird. Das muss in Plastiktüten eingepackt werden, da müssen Beilagen dabei gepackt werden. Und. Da haben die dann einfach mit 13, 14 angefangen und sagen, ja, können wir denn auch Kursbücher eintüten? Dann haben die damals das entsprechende Geld dafür bekommen und konnten sich was kaufen, fanden das toll.
Ja.
Haben dann ihre Freunde motiviert, dann waren sie da mit vier Jungs, war das dann eben meistens bei uns, dass sie mit 13, 14 dann da saßen und haben dann wochenendenweise die Kursbücher eingetütet. Und nachher hat jeder sein Geld gekriegt und die fanden das toll. Da konnten sie sich irgendwas kaufen davon. So, und dann ging es weiter. Dann kamen sie und sagten, du pass auf, hier diese Adresseingabe, was sie machen, das können wir auch machen. Oder einen Newsletter verschicken. Das kann ich eigentlich auch. Und du weißt eigentlich, das mit deinem iPad einrichten, das kann ich ja viel besser als du. Und deswegen von alleine kommen lassen, die kommen. Wenn sie sagen, wenn du für die ein Vorbild bist, so wie du das ja auch bist, wenn du deine Reisen planst mit deinem Jonathan, dann kommen wir und sagen, hier, du hast das Geld, verwaltest die Reisekasse. Genauso wie meine Jungs dann immer gesagt haben, Papa, ich brauche mein Konto gar nicht selber. Ich hab ja dich für das Konto. Bis ich dann sagte, nee, also mit 16 kriegst du dein eigenes Konto und dann wird das Treuhänderriss zwar, dann kriegst du die Unterschrift dafür, aber du sollst lernen, mit einer EC-Karte, mit einer Visa, Master, sonst was umzugehen. Du musst das Vertrauen dir selber auch dann zutrauen auch. Nicht zu lange sagen, hier, ich beschütze das immer, das ganze Thema von oben helikoptermäßig, sondern auch sagen, hier, das ist jetzt deine Aufgabe. Du bist so und so alt, jetzt fängst du auch damit an. Und dann ist vielleicht kurz einmal so schlucken und sagen, aber dann fängst du wieder an, so zu produzieren, weil sie dann sagen, hey, ich habe hier Freiheiten, ich kann zum EC-Automaten gehen, kann Geld ziehen. Ja, ich kann bei Famila einkaufen gehen, kann mir eine EC-Karte bezahlen. Das finden die dann wieder toll und plötzlich ist es ganz normal. Dann fängst du an, ein Jahr später und sagst dann mal, wie machst du das und das? Ja, Papa, das ist alles schon organisiert. Ja, also ich denke, dass man früh Verantwortung übergeben auch schon für Sachen und auch machen lassen. Lass sie doch ihre Fehler machen. Also das Fehler macht doch jeder. Ich mache auch Fehler. Ich verbuche mich auch manchmal oder habe dann irgendwie das ein oder andere, was ich nicht mehr auf dem Zettel habe. Die Fehler mache ich, aber die mache ich dann einmal.
Ja, mein Sohn ist jetzt gerade in der Phase, wo er mit seinem Geld, wenn er zwischendurch welches hat, der kann also auch Geld verdienen, wenn er bestimmte Tätigkeiten, die nicht zum Haushalt gehören. Er versteht noch nicht den ganz genauen Unterschied, dass bestimmte Sachen im Haushalt einfach durch das freie Wohnen abgegolten sind und andere werden extra bezahlt. Ich bin gerade so ein bisschen am Tüfteln. Also er hat mir vor einiger Zeit geholfen, bei Oma und Opa das Grab neu zu bepflanzen. Dann haben wir wirklich das Unkraut weggemacht und haben den Grabstein gereinigt und so. Da hat er natürlich Geld für bekommen. Aber als er dann zu Hause irgendwas gemacht hat, sagt Papa, kriege ich da auch Geld für? Ich sage, nein. Aber dafür darfst du heute Nacht wieder gratis hier in dem Bett da oben schlafen und so weiter. Aber gleichzeitig hat er dann, wenn er so Geld hat, hier an dem Automaten die ersten Einkäufe getätigt, kam dann mit irgendwelchen, ich sag mal, so Gummidingern, die man so ziehen kann, zurück. Die waren dann ruckzuck kaputt. Und dann habe ich ihm erklärt, der sagt, schau mal, der Mann, der diesen Automaten befüllt, der verdient am meisten Geld mit den dummen Kindern. Und dann guckt er mich an und sagt, wie meinst du das, Papa? Ja, ich sag, schau mal, du hast jetzt einmal so ein Gummiding gekauft, hast festgestellt, das hat nicht einen Tag gehalten. Und manche würden jetzt sagen, da kaufe ich nie wieder was, weil das ist schlechte Qualität, das macht überhaupt keinen Sinn. Und andere würden sagen, da kaufe ich mir gleich ein neues. Und so hast du halt die dummen Kinder, die rennen jeden Tag wieder dahin und schmeißen ihr Geld da rein und kaufen jeden Tag ein neues, obwohl das an jedem Tag direkt wieder kaputt ist. Und du bist ja vielleicht einer und sagst jetzt, da kaufe ich nie wieder was, weil der Automat ist einfach nicht, das ist ein böser Automat. Und jetzt fragt er mich immer, wenn wir unterwegs sind, du hast ja heute an jeder Ecke so ein Ding, im Schwimmbad, auf der Autobahnraststätte, fragt er immer, Papa, ist das ein guter oder ein böser Automat? Und ich sage immer, es ist ein böser Automat. Weil ich mir immer denke, wer auf der Autobahn Raststätte ein Automat ausstellen kann, der muss da im Prinzip auch ordentlich Marge mitmachen. Das ist ja nicht immer mit den besten Produkten. Vor allem, ich habe letztens einen Automaten gesehen, da konntest du so einen, ich sag mal, gefühlt blinkenden Stein kaufen. Und der kostete irgendwie 4 € pro Stein. Da habe ich kurz bei Amazon geguckt. Da kriegst du für 8 € einen Sack mit 20 Steinen. Da habe ich gesagt, Jonathan, wenn du den nicht kaufst, kaufe ich dir mehr davon, als kleine Überraschung, damit er auch lernt, dass man alternative Investitionen tätigen kann. So. Jetzt haben wir extrem viele Einblicke bekommen. Ich bedanke mich vor allen Dingen über diese große Bandbreite. Vor allen Dingen das Thema Sponsoren fand ich spannend. Das Zielgruppenfokussieren fand ich spannend. Auch so dieses Thema Heranführen des Nachwuchs und aber auch diese Sache, die du ja mehrfach betont hast, eher mit Sog arbeiten und nicht mit Druck, weil ich eben auch glaube, wenn du ein gutes Angebot hast, dann wird das automatisch auch dazu führen, dass du ein solides und substanziell starkes Business aufbauen kannst gleichzeitig. Und das hast du mit den Katalogen und mit anderen Sachen ja auch bewiesen. Du hast ja selber zwischendurch auch mal ein bisschen auf irgendwelche Internetseiten hingewiesen. Liebe Zuhörer, ihr dürft auch das Thema Marketing nicht zu stiefmütterlich betreiben. Also Expertise alleine verkauft sich nicht. Expertise bindet Bestandskunden. Neukunden und Interessenten werden durch aktives Marketing generiert und das ist einfach ein Prozess, den man immer wieder machen muss. Der Wilhelm muss sich heute Morgen hier nicht mit mir in diesen Podcast setzen. Er hat mir jetzt einen Gefallen getan, hat sicherlich auch euch allen hier einen Gefallen getan, ist auf jeden Fall auch mal wert, sich seine Veranstaltung anzuschauen und da einfach mal Kontakt zu halten. Aber losgelöst davon, jeder macht immer auch ein bisschen Marketing für sich, für sein Unternehmen, für alles, was man so bewegt, für die Kontakte und letztlich ist das eine Sache, die müsst ihr auch machen. Wer das einfach dem Zufall überlässt, lebt nur von Empfehlungen und hat dann eventuell auch, genau wie der ein oder andere durch Corona erlebt hat, plötzlich gar kein Business mehr, weil es keinen planbaren Prozess dahinter gibt. Deshalb ist es wichtig, immer wieder aktiv auch an morgen zu denken. Und gerade auch, das hast du, Wilhelm, eben auch gesagt, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, vielleicht doch nochmal den Mut aufzubringen, die ein oder andere Sache zu upgraden und sich doch mal den aktuellen Vorgehensweisen anzupassen und nicht einfach zu sagen, ich ziehe das nochmal 5 Jahre durch, dann bin ich eh in Rente, weil dann hat man auch aus meiner Sicht irgendwann keinen Antrieb mehr, überhaupt morgens in die Firma zu fahren. Von daher, Wilhelm, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Du hast das abschließende Wort. Was würdest du jetzt so als vielleicht Lebensphilosophie zum Ende eines solchen Interviews noch teilen wollen? Oder vielleicht, wie sollen die Leute, wenn sie irgendwas von dir wollen oder sich irgendwie für deine Veranstaltung interessieren, auf dich zukommen? Deine abschließenden Worte jetzt.
Also einmal würde ich noch gerne sagen zu den Kindern, was ganz wichtig ist, wenn die heranwachsen, wenn du dich vorstellst, also du als Kind, auch einem Erwachsenen höher, gib ihm die Hand richtig, also festen Händedruck, schau ihm in die Augen dabei, egal, und wenn du kürzer bist als dein Gegenüber, schau ihm in die Augen, weil das bleibt ihm. Wenn du ihm gegen den Bauch guckst, dann sagt er, was war das denn jetzt? Also schau ihm in die Augen, gib ihm den Händedruck richtig. Ja, und das habe ich meinen Kindern beigebracht. Das ist Kommunikation, sag mal, Stufe Nummer 1, richtig vorstellen. Ja. Das andere, wenn man bei uns weiterkommen will, ifg-fortbildungen.de im Internet beziehungsweise ifg-fortbildungen bei Instagram. Instagram haben wir sehr stark aufgebaut. Das war gar nicht mein Thema als Beispiel, weil du sagtest, man muss da ja auch up-to-date bleiben. Da habe ich auch eine professionelle Firma, die das macht für uns, genau wie bei dir wahrscheinlich auch. Da musst du Fachleute holen. Das sind Leute, die meistens deutlich jünger sind als wir, die ganz anders ticken. Die kommen mit Gedanken um die Ecke, wo du erstmal drüber nachdenken musst. In unserem, da sage ich mal, da sind wir ja dann doch irgendwo im gleichen Alterssegment, weil das ist schon wieder eine Generation weiter, die da anders ticken und anders denken. Die haben es deutlich einfacher, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Lieber dafür bezahlen und mit dem Segment, mit dem man eben gut ist, sein Geld verdienen. Danke dir, Philipp, für die Einladung.